Justus, Bob und Peter waren in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz, als die Tür aufflog und Tante Mathilda hereinkam.
Hier sitzt ihr also. Das hätte ich mir denken können. Justus Jonas, hast du nichts anderes zu tun?
Im Moment, wir reden gerade über einen sehr wichtigen Fall, Tante Mathilda, ja, und da...
Über einen wichtigen Fall. Ihr kommt sofort raus, auf der Stelle.
Oh, na gut.
Wenn wir bloß an den Strand gehen.
Wenn wir einmal ruhig zusammensitzen. Wohin gehen wir denn, Tante Mathilda?
Wohin? In die Küche. Ein bisschen Tempo, ihr großartigen Detektive.
Oh Mann, da muss was passiert sein. Das möchte ich auch.
Hier herein.
Tante Mathilda!
Kirschtorte!
Oh. Und wir dachten...
Setzt euch... Was dachtet ihr, hä? Könntest du dich mal etwas deutlicher ausdrücken, Peter Shaw?
Ich dachte... Ich meine... Wir haben selbstverständlich damit gerechnet, dass wir zum Tortenessen eingeladen werden.
Richtig, Kollegen. Für heute vergessen wir mal, dass ich von mir selbst auf Diät gesetzt worden bin. Wir essen Tante Mathildas Kirschtorte.
Halt, nicht so schnell. Zuvor haben wir noch etwas zu regeln. Ich habe einen Fall für euch.
Für uns?
Was? Ein Fall?
Ein unheimliches Verbrechen.
Und das sagst du erst jetzt, Tante Mathilda? Worum geht es?
Um meine beste Freundin Eleonor. Sie züchtet wertvolle Pflanzen im Garten ihres Hauses. Doch seit einiger Zeit wird sie von einem brutalen Dieb heimgesucht, der ihr die Pflanzen stiehlt. Ach, natürlich nicht irgendwelche, sondern immer die seltensten und wertvollsten.
Ich verstehe.
Ach, du verstehst überhaupt nichts, Justus Jonas. Du wirst erst verstehen, wenn du mit ihr gesprochen und den Tatort besichtigt hast.
Wir sollen einen Pflanzendieb suchen, Tante Mathilda.
So ist es.
Wurde denn schon die Polizei informiert?
Nein. Eleonor will mit der Polizei nichts zu tun haben. Ihr werdet sie ja kennenlernen. Sie ist eine, ziemlich eigenwillige Person. So, und jetzt... Guten Appetit, meine Herren Detektive. Endlich könnt ihr mal beweisen, wie gut ihr seid. Ich bin gleich wieder da.
Gut sind wir vor allem in der sportlichen Sonderdisziplin Tortenessen.
Ja,
genau das meine ich auch. Haut rein, Kollegen. Ja.
Mit vollen Bäuchen fuhren Justus, Bob und Peter zu der Freundin von Tante Mathilda, um sich über den Fall von Pflanzendiebstahl unterrichten zu lassen. Sie fanden eine recht verschlossene ältere Dame vor, die allein in einer großen Villa lebte. Hinter dem Haus befand sich ein üppig blühender Garten mit einer Fülle exotischer Pflanzen.
Leben Sie hier ganz allein in diesem großen Haus, gnädige Frau?
Natürlich, wer sollte denn sonst noch hier leben?
Gibt es keine Verwandten?
Das ist eine Frage, die Sie gar nichts angeht.
Bitte, verzeihen Sie, ich will nicht indiskret sein, aber als Detektiv muss ich solche Fragen stellen, da sich der Täter häufig genug im Umfeld des Opfers befindet.
Ich will von meiner Verwandtschaft nichts wissen. Das sind alles nur geldgierige Habenichtse, die zu faul sind zum Arbeiten. Keiner von denen wäre tatkräftig genug, auch nur eine einzige Pflanze bei mir zu stehlen.
Nachdem sie diese wenig freundliche Aussage über die Verwandten der alten Dame vernommen hatten, besichtigten die drei Detektive den Tatort. Bei allem Durcheinander war deutlich zu erkennen, dass mehrere Pflanzen aus den Beeten gerissen worden waren. Sie versprachen, sich um den Fall zu kümmern. Am Nachmittag trafen sich Justus, Bob und Peter und Glenn ein dunkelhäutiger, sportlicher, sehr erfolgreicher Schüler von der High School von Santa Barbara, mit Lys in den Universal Studios. Lys, die schon recht erfolgreich als Schauspielerin gearbeitet hatte, übernahm die Führung durch die Studios.
Uns hat die Sonne heute schon genug aufs Hirn gebrannt. Können wir nicht in eine der Hallen gehen? Am liebsten in die, in der ein Film über den kalten Nordpol gedreht wird.
Ja gut, ich schlage eine Fahrt mit der Studiobahn vor. Dann bekommt ihr am besten einen schnellen Überblick.
Eine gute Idee, Liz. Mhm.
Also dann, in diese Richtung.
Glenn, mit dir stimmt doch was nicht.
Wie kommst du denn darauf, Peter?
Na komm, ich weiß ja nicht. Man merkt einfach, dass etwas faul ist. War dein Zeugnis so schlecht?
Mein Zeugnis? Damit ist alles in Ordnung.
Rate mal, wie viel ich heute Morgen gelaufen bin.
Keine Ahnung.
10,7.
Oh, ganz schön schnell für einen Jugendlichen in deinem Alter. Gratuliere.
Danke.
Na und? Ist das ein Grund zum Trübsalblasen? Sei doch froh, dass du so schnell laufen kannst.
Ich trainiere kaum. Jedenfalls nicht viel.
Du weißt doch, dass man unmöglich innerhalb von ein paar Monaten seine persönliche Bestzeit über 100 Meter um glatte 3/10 verbessern kann.
Naja, unmöglich ist das nicht.
Aber um das zu schaffen, müsstest du viel trainieren. Sowas fällt doch nicht vom Himmel. Ich weiß, dass ich ein guter Läufer bin, aber so toll finde ich die Rennerei auch wieder nicht. Ich habe auch noch was anderes im Kopf.
Justus fiel auf, dass Liz Glenn zuzwinkerte und dass sie ihm überhaupt sehr viel Aufmerksamkeit widmete. Und das während der gesamten Führung. Es gefiel ihm gar nicht. Er war eifersüchtig und das war auch nicht viel anders geworden, als er am nächsten Tag wieder mit Peter im Sportstadion war, wo Peter trainierte. Er blieb recht wortkarg, als Glenn und sein Freund Benny ebenfalls zum Training erschienen.
Du läufst toll, Peter. Ich kenne nur wenige, die einen so schönen Laufstil haben wie du.
Danke, Benny, das höre ich gern.
Redet nicht so viel. Lasst uns lieber ein bisschen kämpfen. Wenn ihr richtig messen könnt in Rocky Beach, dann sind das genau 100 Meter bis dort hinten. Ich wette mit euch, dass ich als Erster da ankomme.
Um was wetten wir, Glenn?
Um 2 Hotdogs.
Na schön, die kann ich mir gerade noch leisten. Peter, damit du es gleich weißt, wir beide haben keine Chance gegen ihn.
Mehr Sportsgeist, die jungen Leute. Und niemals den Kampf vor dem Ende der Schlacht aufgeben.
Oh, Mr. Landman. Wir haben ja einen Gast aus Rocky Beach.
Ah, sehr freut. Lasst euch nicht aufhalten. Und am Sonntag gebt euer Bestes. Viel Spaß und vergesst nicht. Kämpfen, kämpfen.
Wer war das denn?
Der Chef unserer Bildungsanstalt. Dr. Jeremias Landman, Direktor der High School.
Wir nennen ihn Mr. Wolkenmann. Irgendwie ist er nicht ganz von dieser Welt.
Aber er hat viel für Sport über.
Los, lasst uns laufen. Ich will meinen Hotdog verdienen.
Abwarten. Just, übernimmst du das Kommando?
Ja, mache ich.
Seid ihr fertig?
Fertig.
Dann los. Auf die Plätze, fertig. Los!
Peter, Benny und Glenn rannten die 100 Meter. Zunächst sah es so aus, als hätte Peter eine Chance. Doch nach der Hälfte der Strecke stürmte Glenn an ihm vorbei und gewann mit deutlichem Vorsprung. Lachend kehrten die drei Jungen zu Justus zurück.
Ein beachtlicher Lauf, Freunde.
Ja, wir sind zufrieden.
Glenn, läufst du immer so schnell?
Neuerdings schon. Wahrscheinlich bin ich ein Naturtalent, bei dem jetzt endlich der berühmte Knoten geplatzt ist.
Genau das ist es. Mr. Glenn Miles ist ein Naturtalent. Unsere Highschool ist voller Talente. Nur bei Mr. Benny Jackson warten wir noch ein Weilchen. Aber für die Staffel reicht es ja jetzt schon.
Hey, da ist der neue Pauker Field. Er kommt zu uns.
Glenn, kann ich dich mal einen Moment sprechen?
Ja, natürlich, Mr. Field. Ich komme schon.
Wer ist der Mann? Euer Trainer oder nur der Hausmeister?
Weder noch. Field heißt er. Gibt Chemie und Sport. Wir müssen jetzt los, Benny. Wir sehen uns morgen bei euch im Stadion von Santa Barbara.
Einverstanden. Bis morgen dann.
Sie verließen das Stadion und gingen zum Parkplatz. Dort gesellte sich Bob zu Justus und Peter. Sie sprachen über verschiedene Dinge, bis Peter dann zu dem für ihn wichtigen Thema kam.
Ich muss euch etwas sagen. Und ich hoffe, ihr steinigt mich nicht dafür. Ich habe es mir lange überlegt.
Wir sollen dich nicht steinigen? Dann warten wir doch erst mal ab, was du zu sagen hast.
Richtig. Danach können wir immer noch überlegen, ob wir zu den Steinen greifen.
Sehr witzig. Aber mir ist nicht zum Lachen zumute. Ich glaube, ich bin einer wirklich schlimmen Geschichte auf die Spur gekommen. Einem Verbrechen, das an Jugendlichen begangen wird.
Was? Hört sich ja schlimm an. Ein bisschen deutlicher, Peter.
Ja, mit Glenn stimmt etwas nicht. Ich habe den Verdacht, dass er dopt, also sich mit leistungssteigerndem Gift vollpumpt.
Ach, du spinnst doch, Peter. Ja, bloß weil er schneller ist als du.
Also dafür solltet ihr vor Schienbein treten.
Ich glaub's einfach nicht. Der ist doch nicht verrückt. Na los, Justus, sag doch auch mal was. Ach, so ist das. Ha, du glaubst den Blödsinn also auch. Ihr seid euch schon einig, ja? Und richtige Lokalpatrioten. Immer nach dem Motto, wer besser ist als wir, bei dem muss was faul sein, ja?
Hier im Auto habe ich was für dich, Bob.
Was denn?
Für uns alle.
Ein Buch.
Mary Sullivan hat es geschrieben.
Die Sullivan, die bis vor ein paar Jahren Diskuswerferin war?
So ist es. In dem Buch packt sie aus. Alles, was sie über Doping in der Leichtathletik weiß. Mit Namen und Daten und Fakten und allem drum und dran.
Mhm. Ja, von dem Buch habe ich schon gehört.
Wieder. Es ist das spannendste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Eine ziemlich hässliche Lektüre.
Ja, ja, ja. Aber ich will jetzt endlich wissen, was das alles mit Glenn zu tun
haben
soll. Peter!
Nicht so aufgeregt, Bob. Ich schlage vor, Kollegen, dass wir in die Zentrale fahren und dort in Ruhe weiterreden.
Einverstanden, Meister.
Außerdem müssen wir uns noch um den Pflanzenfall von Tante Mathildas Freundin kümmern.
Peter und Bob erkannten, wie klug der Vorschlag von Justus war. Sie stiegen ins Auto und fuhren zu ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz. Und auf der Fahrt dorthin sprachen sie nicht über Doping. Erst als sie in der Zentrale waren, nahmen sie das Gespräch darüber wieder auf.
Passt mal auf. Mhm. Ich möchte euch etwas aus dem Buch der Mary Sullivan vorlesen.
Nur zu.
Ja, ich bin ganz Ohr. Mhm. Hier. Seite 78. Hört ihr zu? Mhm. Wer begabt genug ist und nicht gerade trainingsfaul, bei dem haben Dopingmittel eine Wirkung, die der eines Lifts vergleichbar ist. Mhm. Erfahrungen haben ergeben, dass die Wirkung sogenannter Anabolika bei Jugendlichen am durchschlagendsten ist. Mit ihrer Hilfe werden bereits 14- und 15-Jährige systematisch aufgebaut und können nach relativ kurzer Zeit internationales Spitzenniveau erreichen.
Ui, interessant.
Setzt man die Mittel ab, fallen sie in noch kürzerer Zeit wieder in den Durchschnitt zurück, wenn sie ihn überhaupt noch halten können.
Das ist bekannt, Kollegen.
Also in dem Buch werden schauerliche Geschichten über die Spätfolgen des Doping beschrieben. Herz, Kreislauf, Schilddrüse, ja. Stoffwechsel. Alles Mögliche kann kaputt gehen, wenn man sich Muskeln künstlich anzüchtet.
Aber nicht bei allen gibt es Schäden.
Ja, richtig. Und jeder hofft, dass es gerade bei ihm gut geht. Geht es aber meistens nicht.
Ich habe Geduld bewiesen. Du hast jetzt noch genau eine Minute. Wenn du dann keine Beweise gegen Glenn vorbringst, dann könnt ihr mich für die nächsten beiden Wochen vergessen. Nur weil dir dieses Buch in die Hände fällt, ist Glenn doch kein Doper.
Reg dich nicht so auf, Bob.
Ja.
Wir sind ja hierher gefahren, damit du dich beruhigst.
Seid ihr beiden denn noch bei Trost? Natürlich, das ist es. Ihr spinnt und merkt es nicht mal.
Wir sind nicht schwerhörig. Glenn läuft zu schnell.
Für dich, ja. Das allerdings.
Ja, das auch. Aber er dürfte nicht so schnell sein. Er hat selbst mit mir darüber geredet.
Was hat er?
Er hat mit mir geredet in den Universal Studios.
Ach, und warum hast du uns das nicht gleich gesagt?
Weil ich an dem Tag auch nichts kapiert habe. Ich habe ihm gesagt, er soll doch froh sein, dass er so schnell ist.
Aber dann bist du irgendwann stutzig geworden und hast dir das Buch gekauft.
Ja, also ich glaub's nicht.
Bob, selbst wenn ich recht habe, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass er selber dopt.
Du meinst, er könnte das Zeug verabreicht kriegen, ohne dass er davon weiß?
Du hast es erfasst, Bob. Und genau da wird dieser Fall besonders schlimm.
Justus, was weißt du eigentlich von der ganzen Sache?
Wahrscheinlich nicht ganz so viel wie du. Aber immerhin, das Buch von Mary Sullivan habe ich auch. Ich habe es mir heute Morgen gekauft.
Warum?
Ganz einfach. Ich habe Glenn im Stadion laufen sehen. Wie er Peter und Benny abgehängt hat. Und im Ziel haben die beiden gekeucht wie junge Hunde. Nur Glenn nicht. Er hat sich unglaublich schnell erholt. Und dann habe ich mir erlaubt, einen Blick auf seine Waden und seine Schenkel zu werfen. Verdammt kräftig für sein Alter.
Tja. Ich hoffe, du gibst uns recht, Bob. Ich meine, dass wir einen Fall haben.
oder?
Ja. Hm. Wir haben einen. Einen zweiten Peter. Denk an Eleonore Sharp und ihre gestohlenen Pflanzen.
Ganz recht, Kollege. Und wenn wir in dieser Sache weiterkommen wollen, brauchen wir mehr Informationen. Reich mir mal das Telefon, Peter. Ich werde sie gleich mal anrufen.
Hier, stell den Verstärker ein. Ich will mithören.
Da bin ich ja gespannt.
Ja, bitte?
Justus Jonas von den drei Detektiven. Miss Sharp, wir rufen an, um in Erfahrung zu bringen, wie...
Ja, und? Was ich euch in dieser Sache zu sagen habe, habe ich euch schon alles erzählt. Und außerdem... Oh, einen Moment. Da ist irgendetwas an meiner Tür. Ich bin gleich wieder da.
Ja.
Hey, was soll das? Hier werde ich sein.
Um Himmels Willen. Miss Sharp! Miss Sharp!
Was ist denn? Mein Gott.
Peter, Bob, Alarmstufe 1. Ja. Da ist etwas passiert. Wir müssen sofort zu ihr.
Ja, los! Hey.
Und im Höllentempo rasten die drei Detektive in Bobs altem VW zum Haus von Eleonore Sharp. Als sie ihnen nach langem Klingen endlich die Tür öffnete, waren die Spuren eines brutalen Kampfes nicht zu übersehen. Die Scheiben ihres Gewächshauses waren zertrümmert und auch Miss Sharp war nicht ganz ungeschoren davongekommen. Sie hatte sich dem Räuber in den Weg gestellt und selbst einige Prellungen abbekommen. Die drei Fragezeichen untersuchten den Tatort, konnten aber keine Spuren sicherstellen.
Haben Sie die Polizei schon verständigt?
Natürlich nicht. Schließlich habe ich euch engagiert, nicht wahr? Auf Empfehlung meiner besten Freundin.
Wie geht es Ihnen denn?
Es hätte schlimmer sein können. Ein paar blaue Flecken werde ich wohl bekommen.
Sie haben doch den Täter gesehen. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer er sein könnte?
Nein, nicht im geringsten.
Miss Sharps Aussagen brachten nichts Neues. Die Beschreibung des Täters, der erneut Pflanzen gestohlen hatte, war, wie sich nach einigen Fragen herausstellte, voller Widersprüche. Eleonore Sharp war keine gute Zeugin. So verließen die drei Fragezeichen nach einiger Zeit den Tatort und waren nicht schlauer als vorher. An diesem Morgen begannen die Ferien. Daher hatten Justus und Bob Zeit, mit Peter zum Stadion der Universität von Kalifornien zu fahren, wo viele Leichtathleten trainierten. Im Stadion trafen sie Benny.
Justus, Bob, Peter, ich möchte euch unserem Trainer vorstellen. Das ist Tom Descenso.
Hallo.
Hi, Mr. Descenso.
Hi.
Wir waren vor ein paar Tagen in Rocky Beach und haben dort trainiert. Heute ist Peter hier, um bei uns zu trainieren. Sozusagen sein Gegenbesuch.
Okay. Schluss jetzt mit dem Laufen, Jungs. Jetzt trainiert ihr noch eine Viertelstunde Stabwechsel. Ich habe noch einen Termin in der Stadt und muss weg.
Bis später dann, Mr. Descenso. Wir sehen uns ja noch.
Ja, ja.
Wo ist denn Glenn?
Keine Ahnung. Er hat sich noch nicht blicken lassen. Bis er kommt, kann Peter ja den Ersatzmann bei uns spielen. Wenn du willst, Peter.
Klar, mach ich.
Dann viel Spaß. Bob und ich sehen uns noch ein bisschen um.
Hey, seht mal da drüben. Dieser Flitzer auf der Bahn. Ist das nicht Joshua Globe, der Bruder des Basketballspielers Jeff Globe? Und ob er das ist. Er läuft 10,5. Oh. Wahnsinn.
Ja.
Komm, Peter. Wir müssen los.
Während Benny und Peter zum Training eilten, folgten Justus und Bob dem Trainer Tom Descenso. Er verließ das Stadion und fuhr mit einem sehr neuen und sehr großen Wagen der Luxusklasse weg. Kurz entschlossen fuhren Justus und Bob mit Peters MJ hinterher. Es ging hinaus aus der Stadt bis zum Hafen hinunter und dort zu einem chinesischen Restaurant.
Er geht rein in das Restaurant. Stell den Wagen ab, Bob. Wir müssen wissen, mit wem das Kenzo sich dort trifft. Es könnte wichtig sein.
Moment, Justus, warte.
Was ist denn? Warum ziehst du mich hinter die Autos?
Ja, weil dort der neue Pauker Martin Field ist. Und er muss uns ja nicht unbedingt hier sehen. Mich kennt er ja nicht, aber dich.
Ja, ich habe ihn kennengelernt, als ich mit diesem dämlichen Ed Bannister zusammengerasselt bin.
Field geht ins Restaurant. Ja, was machen wir jetzt?
Ich bleibe hier und warte. Du gehst rein und blickst dich um, als ob du einen Bekannten suchst.
Ist gut.
Dann kommst du wieder hierher und wir verschwinden.
Okay, ich bin gleich wieder da.
Bis gleich.
Justus brauchte wirklich nicht lange zu warten. Es dauerte keine 2 Minuten, bis Bob wieder bei ihm am Wagen war. Er hatte eine aufregende Nachricht für ihn.
Du glaubst nicht, was ich gesehen habe, Just.
Ich werde es versuchen. Also?
Descenso hat sich mit Martin Field getroffen. Die beiden sitzen an einem Tisch und reden miteinander.
Ach, warst du nah genug dran, um mitzukriegen, über was die beiden geredet haben?
Das ging leider nicht. Immerhin ist jetzt für mich bewiesen, dass da irgendetwas läuft.
Bewiesen ist es nicht. Aber wahrscheinlich ist es schon.
Und jetzt?
Fahren wir wieder ins Stadion und sehen Peter beim Training zu.
Okay.